SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Im Studio Stefan Eich. Guten Morgen. Die Bundesregierung will weiter prüfen, ob Asylverfahren für Menschen, die nach Deutschland wollen, künftig außerhalb der EU stattfinden könnten. Bundeskanzler Scholz hat nach seinem 6-stündigen Gespräch mit den Ministerpräsidentinnen und Präsidenten im Kanzleramt gesagt, wir sind auf einem guten Weg. Aus dem ARD-Hauptstadtstudio Dagmar Pepping.
Bis zum nächsten Treffen im Dezember sollen Vorschläge vorliegen, damit man zu einer gemeinsamen Entscheidung kommen könne, so der Kanzler. Insbesondere die CDU-regierten Länder hatten vor dem Treffen Druck auf die Regierung gemacht. Hessens Ministerpräsident Rhein von der CDU sprach von einem Meilenstein, da konkrete Modelle vorgelegt werden sollen. Niedersachsens Regierungschef Weil von der SPD äußerte sich deutlich skeptischer. Eine Anhörung von Experten habe einen Sack voller Fragen aufgeworfen.
Auch bei der Frage, ob jeder Hauseigentümer eine Elementarschadenversicherung abschließen muss, gibt's keine Einigung. Denn Bund und Länder haben sich zwar drüber unterhalten, aber noch keine Entscheidung getroffen. Kanzler Scholz schlägt eine sogenannte Angebotspflicht vor. Das würde bedeuten, dass jedem Hauseigentümer eine solche Versicherung, zum Beispiel gegen Hochwasserschäden, angeboten werden muss. Er kann sie aber ablehnen. Dieses Modell reicht den Bundesländern nicht, sagt der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Hessens Regierungschef Rhein von der CDU.
Aber die Länder sind in dieser Frage wirklich 16-0 einhellig der Meinung, Freiwilligkeit wird das Problem der mangelnden Versicherungsabdeckung nicht lösen. Und das gilt aus unserer Sicht für Opt-in- wie Opt-out-Modelle. Am Ende wird immer die Solidargemeinschaft einspringen. Wir werden die Leute nie alleine lassen, weil wir Politiker sind und keine Versicherungsmakler sind. Und am Ende zahlt natürlich immer die Zeche der Steuerzahler, egal ob es ein Steuerzahler ist, der eine Versicherung hat oder der keine Versicherung hat. Und das ist aus unserer Sicht falsch und nicht richtig.
Sagt der hessische Ministerpräsident Rhein. Enttäuschend und ärgerlich, so nennen die USA ein Video von Israels Ministerpräsident Netanyahu, in dem der sagt, die USA würden Waffenlieferungen an sein Land zurückhalten. Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates Kirby hält dagegen, kein anderes Land unterstütze Israel mehr gegen die Hamas, als es die USA tun. Aus Washington, Nina Barth.
Die USA hätten ihren israelischen Gesprächspartnern ihre Enttäuschung über die jüngsten Aussagen von Ministerpräsident Netanyahu unmissverständlich klargemacht und ihre Besorgnis über die Korrektheit der Aussagen. Es war die bisher deutlichste Reaktion von US-Seite. Netanyahu hatte am Dienstag ein Video auf X veröffentlicht, in dem er auf Englisch sagte, es sei unvorstellbar, dass die US-Regierung Israel in den vergangenen Monaten Waffen und Munition vorenthalten habe. Außenminister Blinken hatte danach betont, die USA unterstützten Israel nach wie vor. Die USA hatten Anfang Mai bestimmte Bombenlieferungen an Israel gestoppt, aus Sorge, sie könnten in dicht besiedelten Gebieten im Gazastreifen eingesetzt werden.
Die US-Regierung verbietet ab dem nächsten Monat die russische Virenschutzsoftware Kaspersky, und zwar aus Sorge um die nationale Sicherheit. Claudia Sarre.
Ab dem 20. Juli ist der Verkauf des Antivirenprogramms in den USA untersagt. Ab dem 29. September dürfen keine Updates mehr eingespielt werden. US-Handelsministerin Gina Raimondo sagte, Russland habe immer wieder gezeigt, dass es Firmen wie Kaspersky nutzen kann, um an sensible US-Informationen zu kommen und diese als Waffe einzusetzen. Kaspersky galt einst als international respektierter Spezialist für PC-Sicherheit. Der Konzern mit Hauptsitz in Moskau wies die Vorwürfe zurück. Dort hieß es, man werde alle gesetzlichen Möglichkeiten ausschöpfen, um gegen diese Entscheidung vorzugehen. Bereits 2017 hatte die US-Regierung die Nutzung von Kaspersky-Software in Bundesbehörden verboten. 2022 stufte sie die Software als Bedrohung der inneren Sicherheit ein.
Donald Sutherland ist tot. Der kanadische Schauspieler ist im Alter von 88 Jahren in Miami gestorben. Das hat sein Sohn Kiefer Sutherland auf X bestätigt. Sutherland Senior war unter anderem in Filmen wie Wenn die Gondeln Trauer tragen, Das dreckige Dutzend und Die Tribute von Panem zu sehen. Zweimal bekam er den Golden Globe, einmal einen Ehren-Oscar. Antje Passenheim.
Seinen Durchbruch hatte Sutherland in Robert Altmans Militärsatire MASH. Regisseure auf der Suche nach Charakterdarstellern kamen schnell auf den Kanadier mit dem markanten Gesicht. der kühlen Ausstrahlung und der verwandelbaren Mimik. Sie taugte für Gruselfilme wie für Psychothriller. Etwa als Privatdetektiv John Clute oder im Horrorfilm »Wenn die Gondeln Trauer tragen«. Und dennoch, als Hollywood-Star sah sich Sutherland auch nach über 150 Filmauftritten nicht. Er sagte mal, er wünschte, er könnte sich bei all den Charakteren bedanken, die er gespielt habe, deren Leben er genutzt habe, um seines zu durchdringen.
Bei der Fußball-Europameisterschaft hat Spanien Titelverteidiger Italien besiegt. Am Ende stand es in Gelsenkirchen 1:0. Ingrid Zimmer.
Das entscheidende Tor war ein Eigentor von Italiens Abwehrmann Ricardo Calafiori. Damit steht Spanien als Achtelfinalteilnehmer fest. Die beiden anderen Partien brachten keinen Sieger hervor. Dänemark und England sowie Serbien und Slowenien trennten sich jeweils 1:1 unentschieden. Heute Abend treffen die Niederlande und Frankreich im Spitzenspiel der Gruppe D aufeinander. Noch unklar ist, ob Frankreichs Superstar Kylian Mbappé nach seinem Nasenbeinbruch spielen kann. Außerdem heute Polen gegen Österreich und am Nachmittag Slowakei gegen Ukraine.
Der deutsche Tennisprofi Jan-Lennard Struff steht im Viertelfinale des ATP-Turniers in Halle in Westfalen. Der 34-Jährige gewann am Abend in 2 Sätzen gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas. Struff trifft heute auf den Weltranglisten-Ersten Jannik Sinner aus Italien. Sein Teamkollege, die deutsche Nummer 1 Alexander Zverev, tritt gegen den Franzosen Arthur Fee an.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Regengüsse und Gewitter, zwischendurch mal lockere Wolken mit sogar etwas Sonne. 18 Grad in der Eifel, 25 Grad in der Ortenau.
SWR aktuell. Hintergrund.
Wie wird eigentlich die Zukunft des Autos aussehen? Darüber sprechen wir in dieser Woche jeden Morgen in unserer SWR aktuell Serie. Um die Zukunft der Autoindustrie in Deutschland, gerade in der Region Stuttgart, machen sich gerade viele der Beteiligten Sorgen. Denn nirgendwo auf der Welt gibt es eine vergleichbar große Konzentration von Firmen, die im Bereich Auto aktiv sind. Entsprechend abhängig sind auch die Menschen im Großraum Stuttgart vom Erfolg der Branche. Dabei wissen viele, ihr Wohlstand ist in Gefahr. Denn die Autoindustrie steht vor einem gewaltigen Umbruch, ist teilweise schon mittendrin. 2 Trends sorgen für Veränderungen, das E-Auto und die Digitalisierung. Und das könnte zumindest etliche Autostandorte in der Region Stuttgart sehr hart treffen. Christoph Geismeier aus der SWR Wirtschaftsredaktion hat uns erklärt, inwiefern die Transformation in der Autoindustrie in der Region Stuttgart am Arbeitsmarkt schon spürbar ist und ob schon Jobs in großem Stil verloren gehen.
Noch ist das nicht der Fall. Das zeigen Auswertungen der Bundesagentur für Arbeit. Demnach ist die Zahl der Beschäftigten, die in Stuttgart und in den angrenzenden Landkreisen wohnen und in der Autoindustrie tätig sind, stabil. Ein Jobabbau in großem Stil findet also nicht statt, allerdings eben auch kein Aufbau mehr. Und hier zeigt sich der Wandel. Über viele Jahre war auch in Stuttgart wie in ganz Baden-Württemberg die Autoindustrie ein Jobmotor. Es gab immer mehr Arbeitsplätze, aber diese Zeit ist vorbei und es gibt auch, wenn das die Zahlen aktuell nicht zeigen, schon einen starken Druck auf die Belegschaften, der mit den Veränderungen in der Autoindustrie zu tun hat. Und so gibt es durchaus Pläne, Stellen abzubauen. Bei Bosch beispielsweise, der weltgrößte Zulieferer, wird unter anderem an den Standorten Stuttgart-Feuerbach und Schwieberdingen über 900 Stellen im Automobilbereich streichen, außerdem über 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Softwarebereich abbauen.
Das sind also keine guten Aussichten. Wie sehen denn die Prognosen für die Jobs in der Autoindustrie in der Region Stuttgart aus?
Da muss man klar sagen, nicht erfreulich. Insgesamt verschwinden in der Region Stuttgart in der Autoindustrie in den nächsten Jahren viele Jobs. Es gibt mehrere Studien, die zu diesem Ergebnis kommen. So werden in bestimmten Bereichen der Autoindustrie einfach weniger Mitarbeiter benötigt. Ein Beispiel, ein E-Auto ist nicht so beschäftigungsintensiv wie ein Verbrenner. Man braucht weniger Mitarbeiter. Auch bei den Zulieferern, weil in einem E-Auto weniger Teile stecken. Außerdem wird die Konkurrenz ausländischer Autobauer immer stärker. Beschäftigung in der Branche entsteht dann dort und oft auch an neuen Standorten in Osteuropa und eben nicht mehr in Stuttgart. Und so sagt eine Studie, an dem das Bundesinstitut für Berufsbildung und das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung beteiligt sind, dass es in der Region Stuttgart bis zum Jahr 2040 über 23.000 Beschäftigte in der Autoindustrie weniger geben wird. Zwar werden in anderen Branchen neue Arbeitsplätze entstehen, zum Beispiel im Gesundheitsbereich oder im Bereich Unterricht und Erziehung. Allerdings muss man annehmen, dass hier nicht so gut bezahlt wird wie in der Autoindustrie. Und das heißt natürlich am Ende, in der gesamten Region Stuttgart gibt es weniger Geld, weniger Kaufkraft der Menschen. Das hat natürlich Folgen weit über die Autoindustrie hinaus.
Das klingt alles nicht sehr erfreulich. Kann man da nichts gegen machen, um diesen negativen Trend zumindest abzumildern?
Teilweise kann man was machen, allerdings lassen sich viele Probleme nicht so einfach, vielleicht auch gar nicht lösen. Fangen wir bei den Beschäftigten an. Hier lautet der Rat der Experten, mehr Qualifikation und Weiterbildung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Autoindustrie, damit sie ihre Jobs behalten. Wobei es auch hier keine Garantien mehr gibt. Das zeigt das Beispiel von Bosch. Das Unternehmen will ja über 1000 Beschäftigte in der Softwareentwicklung abbauen. Eigentlich ein Zukunftsthema, würde man sagen. Doch in diesem Fall sieht das Unternehmen aufgrund von Marktentwicklungen eben keinen Bedarf mehr. Generell allerdings, so sagen Experten, sichert ein hohes Qualifikationsniveau der Mitarbeiter ihre Chancen auf Jobs und den Autofirmen Fachkräfte, damit in Stuttgart Forschung und Entwicklung stattfinden kann. Ein Problem für die Autoindustrie lässt sich allerdings nur schwer lösen. Es gibt zu wenig Flächen für die Industrie in der Region Stuttgart. So ist die Ansiedlung neuer Firmen bzw. der Ausbau von Firmen oft sehr, sehr schwierig. Dazu kommt der aktuell extreme Mangel an Wohnraum, der schwer macht, Beschäftigte für einen Job in der Region Stuttgart zu gewinnen. Und es bremst natürlich mit Blick auf die Zukunft die Firmen der Branche und lässt ihre Bereitschaft sinken, in der Region Stuttgart zu investieren.
Einschätzung von Christoph Geismeier aus der SWR Wirtschaftsredaktion. Und das war die SWR Aktuell-Serie zur Auto-Zukunft.
SWR Aktuell, was heute wichtig wird.
Die erste Etappe für Bundeswirtschaftsminister Habeck auf seiner Ostasienreise war vermutlich eher unkompliziert. Da war er in Südkorea. Da gab es viel Einigkeit und wenig Kontroversen. Die zweite Etappe heute wird vermutlich deutlich ungemütlicher, denn Habeck wird in China erwartet. Der Ausblick von Torben Müller.
Die Reise findet zu einem heiklen Zeitpunkt statt. Gerade hat die EU-Kommission Strafzölle gegen chinesische Elektroautos angedroht. Die Brüsseler Behörde wirft der chinesischen Regierung unfaire Subventionen vor. China revanchierte sich mit der Ankündigung einer Anti-Dumping-Untersuchung gegen bestimmte importierte Produkte aus der Europäischen Union. Habeck hatte die große Bedeutung Chinas als Produktionsstandort, Innovationszentrum und Absatzmarkt betont. Deshalb sei es wichtig, im Gespräch zu bleiben und auch über faire Wettbewerbsbedingungen zu sprechen.
Mehr und bessere Zusammenarbeit beim internationalen Katastrophenschutz, das fordert das Land Baden-Württemberg. Über einen Vorschlag soll heute auf der Innenministerkonferenz in Potsdam diskutiert werden. Knut Bauer.
Die jüngsten Überflutungen hätten allen vor Augen geführt, wie wichtig ein funktionierender Katastrophenschutz sei, so Innenminister Strobel gegenüber dem SWR. Der CDU-Politiker fordert internationale Ansätze, um den wachsenden Gefahren von Extremwetterereignissen zu begegnen. Beispielhaft nennt Strobel eine EU-Großübung. Im Oktober wird Baden-Württemberg als erstes Bundesland in Deutschland eine internationale Katastrophenschutzübung ausrichten, bei der das Szenario eines Erdbebens durchgespielt wird. Neben Deutschland werden an der Übung auch Griechenland, Österreich und die Schweiz teilnehmen.
In Neuhausen ob Eck im baden-württembergischen Landkreis Tuttlingen beginnt heute das Southside Festival. Rund 65.000 Besucher werden bis Sonntag erwartet.
Das sind ungefähr 16 Mal so viele, wie die Gemeinde Neuhausen Einwohner hat. Schon seit Ende Mai ist das Festival auf dem ehemaligen Militärflugplatz im Kreis Tuttlingen ausverkauft. Rund 80 verschiedene Konzerte gibt es an den drei Tagen des Festivals. Heute treten unter anderem die Offspring und Deichkind auf, morgen Ed Sheeran und Iliver, am Sonntag Avril Lavigne und Sido. Heute und morgen könnte das Southside allerdings ein feuchtes Vergnügen werden. Es ist kräftiger Regen angekündigt. Erst am Sonntag können sich die Festivalbesucher wohl über Sonne freuen.
Der Bericht von Christoph Necker. In Stuttgart wird am Abend der deutsche Dokumentarfilmpreis verliehen im Rahmen des SWR Doku-Festivals. 14 Filme sind in unterschiedlichen Kategorien nominiert. Annika Jahn.
Der Film Schleimkeim, Otze und die DDR von unten von Filmemacher Jan Heck aus Balingen ist in gleich zwei Kategorien nominiert. Das gab es noch nie. Mit 11 anderen Filmen konkurriert er um den Hauptpreis, der mit 20.000 Euro dotiert ist. Der Ehrenpreis fürs Lebenswerk geht in diesem Jahr an die Dokumentarfilmerin Ulrike Ottinger. Die 82-Jährige ist in Konstanz am Bodensee geboren und aufgewachsen und hat für ihre Filme die ganze Welt bereist. Wer in den anderen Kategorien gewonnen hat, wird am Abend bei einer feierlichen Preisverleihung im Stuttgarter Gloria-Kino bekannt gegeben.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Es ist Gipfelwoche in Deutschland. Kaum sind die Ministerpräsidenten und Präsidentinnen abgereist und die Bund-Länder-Runde beendet, nimmt Kanzler Scholz heute in Berlin am sogenannten Progressive Governance Summit teil. Also im Gipfel für progressive Regierungsführung. Bei dem jährlich stattfindenden Treffen steht in diesem Jahr die Frage im Fokus, wie diese vorwärtsgewandte Politik auch in Zeiten von Unsicherheit und Verunsicherung gelingen kann. SWR Berlin-Korrespondent Jim Bob Nikschas findet, vielleicht würde da jemand anderes besser auf die Bühne passen als Scholz.
Progressiv heißt ja sowas wie fortschrittlich, also jemand, der mit der Zeit geht. Welcher Politiker fällt Ihnen dazu allererst ein? Na, richtig, Friedrich Merz natürlich. Leider ist Merz aber noch nicht Bundeskanzler und muss deswegen heute beim Progressive Governance Summit hier in Berlin draußen bleiben. Stattdessen wird als Speaker Olaf Scholz auf der Bühne stehen und dem Publikum erklären, wie man fortschrittliche Politik in Krisenzeiten macht. Mr. Zeitenwende persönlich also. Sollten sich die Umfragewerte seiner SPD allerdings weiter so regressiv entwickeln wie zuletzt, dann hätte Friedrich Merz beim übernächsten Progressive Summit wohl gute Chancen, Scholz Nachfolger auf der Bühne anzutreten. Das wäre inhaltlich auch kaum ein Widerspruch, denn wer sich die Ergebnisse der letzten Europawahl anschaut, kann im Wählerwillen beim besten Willen nicht allzu viel Lust am Progressiven entdecken. Europa hat vielmehr die Lust am Konservativen wiedergefunden. Veränderung? Nee, danke. Davon gab's schon mehr als genug. Dass ein weiter so alleine allerdings auch keine Probleme löst, das müsste dann auch ein Friedrich Merz dem Publikum irgendwie beibiegen. So einfach ist Politik machen dann eben doch nicht.
Die Meinung von Jim Bob Nikschas.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.